Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Und noch einmal, also dieses Mal nach einer Woche sind wir wieder da. Ab dann, gell, Franz, machen wir wieder den normalen Zwei-Wochen-Rhythmus, ne?
Wir kehren in den Zwei-Wochen-Rhythmus zurück, in dem wir eigentlich die ganze Zeit waren. Wir haben jetzt halt nur Wochenrhythmus gemacht, weil wir davor ein bisschen was haben ausfallen lassen. Und damit so aufs Jahr gerechnet dieselbe Zahl der Episoden erscheint, gerade für die, die uns unterstützen, da quasi ja pro Folge bezahlen, wollten wir da jetzt nicht irgendwo eine Folge ganz wegstreichen. Insofern haben wir die Frequenz erhöht. Aber es ist schon ganz schön anstrengend, jede Woche einen Podcast zu produzieren.
Ja.
Deswegen haben wir irgendwann mal auf diesen zweiwöchentlichen gewechselt, weil das sinnvoller ist, weil uns auch die Themen, glaube ich, bei wöchentlich irgendwann ausgehen würden. Und ja, jetzt holen wir die Folge noch nach und dann sind wir wieder im normalen Rhythmus.
Genau, und wir hatten ja aber jetzt auch wirklich viel Material, wo man sagen musste, okay, wir müssen das ja auch irgendwann mal loswerden. Bevor wir loslegen mit dem neuen Thema, mir fällt jetzt gerade ganz spontan eine Geschichte ein, nämlich von der AIDA Aura. Ich weiß nicht, ob du in der letzten Zeit in die Zeitung geschaut hast oder in die sozialen Medien, die war ein bisschen in den Schlagzeilen. Hast du das mitbekommen?
Also in die Zeitungen, in denen dieser Schwachsinn Schlagzeile wird, schaue ich nicht rein.
Nein, also es tauchte bei mir immer in den sozialen Medien auf und ich dachte mir, was wollt ihr denn eigentlich? Also Geschichte ist, die AIDA Aura, auf der ich ja gearbeitet habe, deshalb verfolge ich das Schiff natürlich immer besonders. Das ist so für mich mein Heimatschiff. Die AIDA Aura ist nach Südafrika gefahren und ist da wohl in schwere See gekommen. Und das war's.
Mehr genau, war da nicht. Also, es war noch nicht mal schwere See, es waren 5-6 Meter Wellen. Also das ist ziemlich normal. Mir fällt gerade partout der Name von der Bucht nicht ein. Also da zwischen Frankreich und Spanien, da ist immer turbulent. Also da erwischt man immer mal heftigere See. Und dann hat halt irgendeine Passagierin gemeint, sie müsste die große Influencerin spielen und da Weltuntergangsszenario quasseln. Und RTL hat fröhlich dieses sinnlose Video weiterverbreitet und plötzlich war das Schiff kurz davor, Titanic zu sein. Es war einfach nur eine ganz normale Reise, wo es ein bisschen unangenehmer war. Das kommt ständig vor. Ja. Insofern, wie gesagt, ich lese solche Medien nicht, die so einen Schwachsinn unkommentiert und uneingeordnet einfach weiterschieben und einen Skandal draus machen.
Sie hat dann auch gefilmt, wie ein bisschen Wasser eingedrungen ist von vorne. Auch das ist jetzt nichts Anormales.
Ja, da schwappt halt mal eine Welle über das Panorama, Promenadendeck. Und natürlich sind die Türen auf einem normalen Kreuzfahrtschiff nicht wasserdicht versiegelt wie auf einem Expeditionsschiff. Und da läuft halt mal ein bisschen Wasser unter die Tür rein. Davon geht kein Schiff unter. Ja, es ist, ich würde sagen, es ist nicht alltäglich, aber es kommt schon mal vor und ist überhaupt kein Grund für irgendeine Art von Panik oder Aufregung. Es ist normal, wenn man so will.
Meinst du, AIDA lässt diese Passagierin wieder auf eins ihrer Schiffe?
Ach, es wäre dämlich und kleinlich, da jetzt auch noch in irgendeiner Form zu reagieren drauf. Ich würde die gute Frau einfach komplett ignorieren. Das ist das Einzige, was man mit sowas machen
die
kann.
Die war nicht zu ignorieren, es poppte überall auf.
Weißt
überall.
Du, das, was ich gar nicht so schlimm, also die Frau ist einfach, Entschuldigung, wenn sie zuhört, dann hört sie es jetzt direkt von mir, eine doofe Kuh. Aber das ist ihre Privatsache, sie soll machen, was sie will. Das, was mich echt aufregt und was mich echt ärgert, ist mein eigener Berufsstand. Ja, dass Kollegen bei RTL, dass Kollegen bei diversen Zeitungen diesen Schwachsinn ungeprüft und wirklich in dieser vermeintlichen Dramatik weiterschieben und weitergeben und weiterveröffentlichen, ohne irgendeine Einordnung zu geben, ohne ein vernünftiges Wort dazu zu sagen, kommt schon mal vor. Das finde ich verantwortungslos. Ich finde es rücksichtslos und es ist einfach Unsinn, weil es verwirrt ja auch und irritiert Leute, die sich nicht so gut mit dem Thema auskennen und die glauben dann, es sei ganz fürchterlich gefährlich, mit einem Kreuzfahrtschiff zu fahren. Und das ist es halt nicht. Also nicht in der Form, wie es da dargestellt wurde. Und das ist das, was mich eigentlich ärgert. Ja, dass eine einzelne Privatperson es nicht überreißt, sei es drum. Aber dass Medien, die eigentlich verantwortlich sind dafür, verantwortungsvoll in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, das nicht tun, sondern die Gelegenheit nutzen, weil jemand was skandalisiert, was gar nicht skandalisierbar ist, und das einfach so weiterschieben und für sich für Klicks nutzen, das finde ich das eigentliche Problem dabei.
Ja, genau das hat mich auch geärgert und deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ich natürlich dieses Schiff liebe über alles und wenn jemand da irgendwie meine AIDA-Aura beschmutzt, das geht also gar nicht. Das Schiff ist sicher. Nein, aber es ist ja auch so. Natürlich sind 5-6 Meter Wellen nicht angenehm für die Passagiere und das ist schon etwas, was man als Kreuzfahrtpassagier normalerweise nicht so oft erlebt. Ja, also ich war ja monatelang auf dem Schiff, ich habe das nie so in dem Maß erlebt, weil die Schiffe natürlich dort fahren, wo es angenehm ist. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Manchmal passiert es aber auch dafür sind die Schiffe ja gebaut und die haben ja auch kein Problem damit. Aber natürlich, wenn das Schiff stark schwankt, kann das auch mal unangenehm werden und dann können auch mal Stühle umfallen oder Tische umfallen oder dann kann auch mal Wasser in das Schiff eindringen. Das ist aber alles ja blöd, aber weder gefährlich noch irgendwie außergewöhnlich noch sonst irgendwas. So, das haben wir jetzt geklärt.
Und jetzt gehen wir zu einem Schiff, wo die 5-6 Meter genau. Wellen gar nicht so ungewöhnlich sind.
Genau, das ist nicht so ungewöhnlich. Dafür ist das Schiff erst recht gebaut, weil es ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff. Es ist die Seabourn Venture, mit der du gefahren bist. Wo genau bist du da mit dem Schiff gefahren?
Ja, ich bin für das Schiff natürlich völlig untypisches Gebiet gefahren. Ich bin in Kanada, in St. John's, Neufundland eingestiegen, bin dann fünf oder sechs Seetage waren wir unterwegs bis Puerto Rico, sind dann noch ein bisschen in der Karibik unterwegs, also Puerto Rico, Joost van Dijk, ganz, ganz fantastisch, Virgin Islands, auf St. Kitts und in Martinique und ausgestiegen bin ich dann in Barbados. Also natürlich für ein Expeditionsschiff jetzt eher ungewöhnliche Route, aber das Schiff ist ganz neu. Es war erst in der Arktis, ist im Juli erst gestartet und das war eben die erste Gelegenheit, dass ich als Journalist an Bord gehen konnte und mir das Schiff genauer ansehen konnte. Und dann war es eben diese Route. War auch sehr spannend, mal ein Expeditionsschiff in einem warmen Fahrgebiet zu erleben. Denn es gibt ja durchaus immer mehr Kreuzfahrtschiffe, Expeditionskreuzfahrtschiffe, die gerade so in dieser Zwischensaison, wenn man das Schiff von der Arktis in die Antarktis oder dann wieder im Frühjahr zurückverlegt wird, zwischendrin einfach ein paar warme Fahrgebiet-Expeditionen machen, sowas wie Amazonas oder so.
Aber das Schiff hat da nichts Ungewöhnliches gemacht, also obwohl es ein Expeditionskreuzfahrtschiff ist, also nicht in kleinere Häfen gefahren
doch als schon, die anderen Schiffe. Doch schon. Also ich meine, Puerto Rico ist ein Hafen, da können auch ganz große Schiffe reinfahren, aber Joost van Dijk zum Beispiel da gibt es keinen Anleger und nichts, das ist eine winzige Insel, da ist fast nichts, dort fahren üblicherweise Segeljachten hin und da kannst du halt dann vor dem Strand, wo wir dort waren, ankern, beziehungsweise das Schiff hat ja ein Dynamic Positioning System, das heißt, man wirft keinen Anker, sondern die Ruder und die Propeller halten das Schiff quasi an derselben Stelle, sodass man am Grund keine Korallen oder sowas beschädigt. Also dort kann kein größeres Schiff hinfahren. In St. Kitts sind wir auch nicht an den normalen Anleger gegangen, sondern wir haben vor Carambola Beach, also ganz in der Nähe von der Hauptstadt, eben auch wieder geankert, unter Anführungszeichen, und hatten dort einen fantastischen Tag am Strand. Also da hast du schon mit so einem Schiff einfach mehr Möglichkeiten, auch Stellen anzufahren, auch Inseln anzufahren oder Buchten anzufahren, die Großen eben nicht machen können. Das ist letztendlich ja die Stärke von so einem Schiff auch.
Genau, und wer sich das Schiff gerne genauer anschauen möchte und nicht nur über die Ohren, jetzt bei uns, sondern eben auch über die Augen und die Ohren sich das Schiff anschauen und anhören möchte, da gibt es auch ein YouTube-Video von Franz dazu. Das findet man entweder direkt auf YouTube oder auf der Webseite cruisetricks.de. Und bei der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ich so im Gedächtnis hatte, so einen wunderschönen Pool hinten am Heck des Schiffes. Und jetzt weiß ich auch, wo ich es gesehen habe, nämlich auf der Seabourn Venture. Die hat nämlich so einen Infinity-Pool ganz hinten. Und ich finde das wirklich traumhaft. Du bist im Wasser und kannst sozusagen dahin schauen, wo die Propeller sind. Und das ist ja eh ein Blick, den man sehr genießt. Aber das dann noch im schönen, warmen Pool zu machen, ist natürlich ganz grandios.
Ja, das ist, The Patio heißt das Deck da hinten, auf, glaube Deck 6 war das, Deck 5 oder 6, nach hinten raus, ist eine sehr, sehr schöne Stelle, weil du zum einen diesen tollen Pool hast, der auch das ist ein Schiff mit maximal 264 Passagieren oder in der Antarktis dann nur 200, 132 Kabinen, also wirklich von der Passagierzahl relativ kleines Schiff. Das Schiff als solches ist erstaunlich groß, einfach weil sehr, sehr viel Platz pro Passagier auf dem Schiff ist.
Stopp, ganz kurz dazwischen möchte ich gehen. Du hast gesagt, maximal 200 Passagiere in der Arktis, ist das begrenzt?
In der Antarktis darfst du nie mehr wie 100 Leute gleichzeitig an Land lassen. Das ist so eine Vereinbarung der Reedereien untereinander. Also aus Umwelt-Naturschutzgründen sinnvoll. Das heißt, mehr als 100 Leute dürfen nicht gleichzeitig an Land, und dann begrenzen viele kleinere Schiffe eben die Zahl der Passagiere, auch wenn sie mehr mitnehmen könnten. Macht Hapag-Lloyd-Cruise zum Beispiel auch so. In der Antarktis eben auf 200, damit immer eine Hälfte an Land sein kann, die andere Hälfte ja entweder auf dem Schiff oder irgendwo mit dem Zodiac unterwegs. Aber damit man nicht mehr, also nur höchstens nur zwei Gruppen hat beim Wechsel, wer gerade an Land gehen kann. Das ist der Grund,
in der Antarktis. Es bleiben Kabinen leer.
Da bleiben Kabinen leer.
Richtig. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Du hast vom Deck hinten, vom Patio-Deck gesprochen, genau. Das ja wirklich wunderschön ist.
Oh. Du hast halt diese zwei Whirlpools seitlich von dem Infinity Pool. Dann hast du diesen Infinity Pool, der eben, wie gesagt, für diese Passagierzahl auch ziemlich groß ist. Hast aber da hinten auch Sonnenliegen und ist vor allem auch der Außenbereich des Buffet-Restaurants. Also Mittag, Frühstück und Mittag Buffet, abends ist es dann dort auch mit Bedienung. Das ist die Legere Restaurant-Variante auf dem Schiff. Und du hast eben Wärmestrahler, es ist so zur Hälfte überdacht, dieses Deck, hast Wärmestrahler oben drüber, was jetzt in der Karibik nicht wirklich wichtig war, aber in der Antarktis oder Arktis natürlich nicht schlecht ist, wenn du dann einfach auch bei Außentemperatur von 5 Grad einfach mal mit einer warmen Decke um die Schulter und den Wärmestrahlern dort im Freien frühstücken kannst. Das ist schon sehr schön und da ist einfach sehr viel Platz. Das ist generell was auf diesem Schiff gilt. Du hast überall wahnsinnig viel Platz. Es ist eben ein Ultraluxus-Schiff. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Preise aus, aber es ist so am absolut oberen Level was man ein Kreuzfahrtschiff bekommen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist ein Ultra-Luxus-Schiff und wir haben uns vor der Sendung unterhalten und ich habe so zum Franz gesagt, naja, pro Woche schätze ich mal so 4.000-5.000 €. Da hat der Franz zu mir gesagt, ja, da kommst du nicht ganz hin, das kostet ein bisschen mehr.
Ja, also so in warmen Fahrgebieten, wenn du so Brasilien, Südamerika sowas, da kriegst du es für eine Tagesrate von knapp unter 600 € ab. Wobei ab ist auf dem Schiff jetzt auch relativ, weil es sind alles Balkonkabine, Balkonsuiten. Das heißt, es ist auch die günstigste Kabine, ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Innenkabinenloch, sondern auch da ist schon eine sehr schöne Balkonsuite. Wenn da noch Amazonas mit dazukommt, bist du schon bei knapp 1.000 € Tagespreis. Und wenn es wirklich in die Antarktis geht oder auch in die Arktis, da kostet dann wirklich 1.100 € pro Tag, pro Person aufwärts. Aber da sind dann immerhin die Flüge noch von Buenos Aires nach Ushuaia mit dabei. Aber du bist da halt wirklich im Ultraluxusbereich und der kostet auch entsprechend.
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen systematisch vor. Fangen wir mal an mit den Kabinen. Du hast schon angesprochen, es gibt viele Balkonkabinen. Wahrscheinlich gibt es gar keine Innenkabinen. Und die sind wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig klein, oder?
Ja, klar, also die haben eine komfortable Größe. Das, was mich an den Kabinen eigentlich am meisten fasziniert hat, ist, es ist so die Art von Kabine, die meinen Wünschen am nächsten kommt. Also es ist so, so viele Details, so viele Kleinigkeiten, so viele Besonderheiten, dass ich sage, es ist beinahe die ideale Kreuzfahrtschiffkabine. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das fängt zum Beispiel damit an, dass es ein Nachtlicht gibt. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, ich bin ziemlich empfindlich, was Nachtlicht angeht. Ich schlafe gern einfach bei kompletter Dunkelheit. Auf vielen Schiffen ist es dann ein ziemlicher Aufwand, dieses Nachtlicht irgendwie so mit Kissen abzudämpfen, damit es nicht mehr in die Kabine reinleuchtet. Ja, auf der Seabourn Venture gibt es halt ganz einen simplen Schalter. Ich kann es einfach ausschalten, dieses Nachtlicht, wenn ich es nicht haben will. Klingt trivial, ist aber eins von diesen vielen Details, die Kabine wirklich besonders machen. Oder der Couchtisch, ein großer Glastisch und den kann man Höhen verstellen. Das habe ich auf dem Kreuzfahrtschiff auch noch nie gesehen, dass man den Couchtisch in der Höhe verstellen kann. Was natürlich sehr praktisch ist, weil du einerseits den auf die Höhe bringen kannst, dass du zum Beispiel mit dem Laptop bequem arbeiten kannst, wobei es da auch einen schönen Schreibtisch noch dazu gibt. Oder halt auch weit absenken, wenn du auch mal die Füße hochlegen willst. Oder auf eine mittlere Höhe, wenn du am Nachmittag dir Kaffee und Tee auf die Kabine servieren lassen willst. Also ganz viele solche Details, wo man sagen muss, da hat jemand echt mitgedacht und ganz viele optionale Sachen einfach gemacht. Also ich muss das ja nicht nutzen, die Höhenverstellung. Ich kann den Tisch auch die ganze Zeit gleich lassen. Aber wenn ich es haben möchte, kriege ich es, so wie das Nachtlicht, das ich ein- und ausschalten kann. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das hat mir sehr gut gefallen bei den Kabinen.
Ich gucke mir gerade die Bilder an von dem Schiff und natürlich findet man jetzt kein Theater auf dem Schiff, ist ja ein Expeditionsschiff. Wo gibt es denn zumindest mal Vorträge oder Veranstaltungen musikalischer Art? Gibt es ja sicher auch. Wo finden die denn statt?
Ja, es gibt ein, ich glaube, Discovery Center heißt das, also ein im Prinzip ist ein Theater, so ein Launch-Theater, wie man das von kleinen Schiffen gewohnt ist. Dort können sowohl auf der kleinen Bühne, so klein ist sie gar nicht, geht über die ganze Schiffsbreite, auf der Bühne Musiker und sowas auftreten. Das ist natürlich jetzt auf so einem Expeditionsschiff nicht der Fokus. Wir hatten jetzt in der auf der Reise in die Karibik hatten wir Gastkünstler, also das war ein Violinist und später dann ein Flötist, was mich sehr überrascht hat, fand ich eine bisschen verrückte Idee, aber der war wirklich klasse, waren spannende Konzerte, die er da gespielt hat. Das ist jetzt auf einer Antarktisreise nicht dabei. Auf der Antarktisreise gibt es ja in den Bars halt Musiker, ja, also ein Gitarrist und ein Sänger oder mal ein Pianist, die in den Bars auf sehr, 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 sehr hohem Niveau schöne ja, Lounge-Begleitmusik, Unterhaltung machen und vielleicht auch mal während der Reise auf der Theaterbühne auftreten und dort eine kurze Show machen. Aber ansonsten ist das Theater, wie du schon gesagt hast, im Wesentlichen natürlich für die Expeditionsguides. Da hat Seabourn Venture immerhin 26, also das ist wirklich so, auf 10 Passagiere kommt ein Expeditionsguide.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist schon ein extrem gutes Verhältnis, die dort natürlich im Wesentlichen Vorträge halten, also Vorträge über das Fahrtgebiet, über, ja, über die Tiere, über die Geologie, über Meeresbiologie, solche Dinge. Ich hatte bei mir auch einen Vortrag von einer Wissenschaftlerin, die zum Thema Energiegewinnung aus dem Meer, also Wellenkraftwerke und solche Dinge, den aktuellen Stand der Dinge da mal referiert hat, was ich sehr spannend fand. Also da einfach sehr, sehr viel Vortragsprogramm und natürlich die üblichen Vor- und Rückblicke auf den jeweiligen nächsten Tag, beziehungsweise das, was man am aktuellen Tag gesehen hat, nochmal Erklärungen, wo besondere Tiere gesehen hat oder solche Geschichten. Also das, was auf Expeditionskreuzfahrten eigentlich relativ normal ist, da nur wirklich auf einem ziemlich hohen Niveau, weil es einfach richtig gute Expeditionsguides sind und eben auch sehr, sehr viele. Also 26 auf 260 Passagiere, das ist wirklich auf 10 Passagiere einer ziemlich gut.
Das ist echt gewaltig. Ich gucke mir ja, wie gesagt, die Fotos durch, die du gemacht hast, wunderschöne Fotos. Und ich glaube, King Charles würde sich auf diesem Schiff sehr wohlfühlen.
Das ist kann so ein ich nicht bisschen beurteilen, der Stil. Ja, wenn es also, ein Schiff gibt, auf dem er sich wohlfühlen könnte, dann vermutlich da, ja.
Ja, ich guck mal gerade auf die Bibliothek, ja. Also das ist ein sehr schöner Raum mit vielen, vielen Büchern, mit Sicht nach draußen und vor allem mit richtig fetten Ledersesseln mit dicken, fetten Kissen, wirklich, da bekommt man wirklich Lust aufs Lesen.
Ja, der Raum ist so eine Besonderheit bei Seabourn eigentlich, also auch auf den Nicht-Expeditionsschiffen. Vielleicht muss man ganz schnell noch ergänzen, Seabourn fährt schon seit 2013, glaube ich, in die Antarktis, macht also seitdem schon Expeditionskreuzfahrten. Die Seabourn Venture ist aber das erste Schiff, was Seabourn speziell als Expeditionsschiff gebaut und konzipiert hat. So, das heißt, die anderen Schiffe sind zum Teil natürlich ein bisschen umgebaut und angepasste und es gibt natürlich auch Nicht-Expeditions-Luxusschiffe bei Seabourn, wie zum Beispiel die Seabourn Ovation. Da haben wir vor ein paar Jahren auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und auf all diesen Schiffen gleich ist zum Beispiel dieser Seabourn Square. Das ist so ein, ja, wie man es mal sagen, gesellschaftlicher Mittelpunkt des Schiffs, wo du eine Kaffeebar hast mit wirklich gutem Kaffee, mit hausgemachtem Eis und immer irgendwelchen Häppchen, je nach Tageszeit, Frühstück oder dann mal Sandwiches am Nachmittag. Es ist die Bibliothek, die du angesprochen hast, ziemlich groß. Auf dem Schiff sind es jetzt speziell Fachliteratur. Also da sind jetzt wenig Romane oder sowas in den Regalen, aber sehr viel Fachliteratur eben zu Geologie, Meeresbiologie, Tiere, Pflanzen in den Fahrtregionen, in denen das Schiff fährt. Also da kannst du dich richtig tief reinarbeiten, wenn du das möchtest. Es ist eine Internetstation noch da. In Klammern, Internet ist auf dem Schiff ja in der Basisversion auch kostenlos inklusive. Und es ist sowas Ähnliches wie eine Rezeption, wobei das jetzt nicht so diese typische Theke, wo ein Rezeptionist dahinter steht und man sich davor anstellt, sondern es sind so eigentlich eher so Beratungstische, wie man die aus der Bank oder so kennt, ja, wo man sich also halt einfach gemütlich mit dem Berater, mit dem Rezeptionisten zusammensetzt und dann erstmal in aller Gemütlichkeit über die Dinge spricht, die man an der Rezeption zu klären hat. Also so ein Allround für viele Dinge nutzbarer Raum, auch ein Tisch mit Puzzeln ist da. Also so ein eben gesellschaftlicher Mittelpunkt des Schiffs. Und das gibt es auf allen Seabourn-Schiffen und eben auch auf der Seabourn Venture. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, ne? Mit Bibliothek, ja. Und tatsächlich auch so schöne Lederliegesessel zum Lesen und zum Rausgucken.
Ein Raum, der mir auch besonders gut gefällt, obwohl er jetzt zumindest auf dem Foto jetzt nicht besonders schön aussieht, aber auch nicht hässlich, um Gottes Willen. Das ist die, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, ob das jetzt die Bau-Lounge ist oder die Bow-Lounge. Jedenfalls, man kommt sich vor ein bisschen wie wenn man auf der Brücke stehen würde und deswegen gefällt mir der Raum so gut.
Das ist auch die Idee. Also der ist ganz nach vorne raus. Davor ist dann noch das Vordeck, auf das man rausgehen kann. Absolutes Highlight auf dem Schiff, da können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen. Und dort stehen also drei Gruppen, jeweils vier Monitore, wo die Bugkamera da ist, wo die,
Karte?
Die Radarplanung, die Fahrtkarte, also du kannst dich so ein bisschen fühlen wie auf der Brücke, weil du alle Informationen oder alle, also die wesentlichen Informationen von der Brücke da einfach in Echtzeit auf den Monitor noch mal angucken kannst. Dazwischen sind auch noch iPads, wo du zum Beispiel auch die Wind- und Wasserwellenvorhersage dir individuell anschauen kannst für die nächsten Tage. Also das ist so der Raum, wo du dich intensiv mit der Navigation, mit der Fahrt beschäftigen kannst. Da ist auch fast immer einer von den Expeditionsguides oder zwei oder drei. Das ist nämlich so ein bisschen denen ihr Lieblingsplatz, weil es ein bisschen abgeschieden ist, ein bisschen ruhig. Da gibt es auch wieder ein paar Häppchen, da kann man sich mal in Ruhe für ein Gespräch zusammensetzen. Das heißt, du findest dort auch immer einen von den Expeditionsguides, um Fragen zu stellen. Insofern hast du schon recht, es ist ein sehr, sehr schöner Raum, gerade wenn man sich eben so ein bisschen für Navigation und sowas interessiert. Ansonsten kannst du auf die Brücke, auf der Seabourn Venture grundsätzlich auch, es ist jetzt keine permanent den ganzen Tag offene Brücke, wo du jederzeit reinspazieren kannst, aber es gibt immer im Tagesprogramm ausgeschriebene Zeiten, dann so 2, 3, 4 Stunden, wo du frei die Brücke besuchen kannst, dich dort dann eben auch mit den Offizieren und sowas unterhalten kannst. Insofern die Möglichkeit gibt es dann drüber hinaus natürlich auch noch.
Ich vermute mal, beim An- und Ablegen darf man dann leider nicht auf die Brücke, oder?
Also ehrlicherweise war auf meiner Reise, war es jetzt, ich glaube, tatsächlich nur an einem Tag mal 4 Stunden die Brücke zugänglich. Lag aber natürlich auch an der besonderen Situation dieser Überführungsfahrt und dass wir die meiste Zeit dann entweder auf See waren oder halt dann im Hafen. War sicher so ein bisschen eine Sondersituation auf der Kreuzfahrt, also dass man jetzt nicht 1:1 übertragen kann auf eine Expeditionsreise. Aber klar, an- und ablegen, wobei das fällt in der Antarktis ja im Wesentlichen eh weg.
Normalerweise sind ja Brücken sehr, sehr weitläufig, also sehr, sehr breit. Man kann also wirklich 50, 60 Meter von der einen Seite zur anderen Seite laufen. Das sieht auf dem Foto zumindest ein bisschen geballter aus, also in der Mitte.
Naja, das Schiff ist halt alles, einfach keine 50, 60 Meter breit, sondern 24. Breit. Ja. Ne? Also es ist halt ein kleines Schiff. Ja. Wobei, wie gesagt, klein, es ist immerhin 172 Meter lang. Also wenn du so vor dem Schiff stehst, denkst du dir, oh, habe ich mir kleiner vorgestellt. Fand ich fast schon so ein bisschen überraschend. Es bietet einfach sehr, sehr viel Platz, sehr, sehr viel Raum und ist auch ziemlich, wenn du es von außen die Silhouette anschaust, auch sehr in die Länge gezogen, was natürlich in einem Schiff, je länger ein Schiff ist, desto besser liegt es im Wasser, gerade auch jetzt, was Seegang angeht, haben wir am Anfang schon gesagt, 5-6 Meter Wellen sind halt nun mal in der Drake-Passage eher der Normalzustand und eher schon fast friedliche See. Und insofern baut man so ein Schiff dann gerne auch mal ein bisschen länger, weil es dann besser in den Wellen liegt. Aber ansonsten, ja, Breite 24 Meter, das heißt, die Brücke ist natürlich nicht so wahnsinnig breit, aber für ein Schiff in dieser Größe ist die Brücke eigentlich auch recht großzügig, muss man sagen.
Und vor allem auch, wenn ich mir das so anschaue, super, super modern. Ich liebe ja Brücken, die sehr modern sind und funktional.
Also, wenn man ein neues Schiff baut, selbstverständlich baut man da das Modernste ein, was es gibt.
Genau.
Keine Frage. Gerade bei einem Expeditionsschiff baust du die beste Technik ein, die du haben kannst, weil da ist es schon essentiell, dass alles wirklich perfekt ist.
Also wenn Sie mal die Gelegenheit haben, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Es ist immer interessant, mal an der Brücke vorbeizuschauen, wenn man das darf man auf sehr wenigen Schiffen. Gerade in der Größe, also wenn Sie es dürfen, machen Sie es unbedingt. Das ist immer super, super interessant.
Reden wir noch über das Essen? Die Offiziere sind vor allem auch wirklich auskunftsfreudig. Also die sind glücklich, wenn sie auch sich mal ein bisschen mit dir unterhalten können, wenn sie ihre Arbeit erklären können. Du kannst da wirklich fachlich tiefe Fragen stellen. Du kriegst da oft auch Antworten, die du vielleicht offiziell von der Reederei nie kriegen würdest. Also die reden da ganz gerne auch mal recht offen. Also insofern, stimme ich dir absolut zu. Absolute Empfehlung, wenn man die Gelegenheit hat, auf eine Brücke zu gehen. Nicht scheu sein dort, wirklich die Offiziere ansprechen, also wenn sie gerade ansprechbar sind, wenn gerade drei rote Warnlampen aufleuchten und alles anfängt hektisch zu werden, würde ich jetzt nicht in dem Moment den Offizier ansprechen, aber wenn es ruhig und entspannt zugeht, unbedingt ansprechen, Fragen stellen. Die Frage kann auch nicht dumm sein, das ist, wenn man was nicht weiß, dann kann man danach fragen und die Offiziere sind da sehr, sehr offen. Habe ich noch nie anders erlebt auf einem Schiff, also das lohnt sich immer.
Man muss ja auch eins sagen, es ist nicht immer wahnsinnig spannend, auf der Brücke zu arbeiten, weil du halt oft Strecken hast, die du einfach abfährst, also immer geradeaus, kein Schiff rundherum und man überwacht halt einfach den Brandschutz und die Motoren und so weiter und hat ansonsten nicht wirklich viel zu tun bei seiner Wache. Und dann sind die natürlich froh, wenn sie sich ein bisschen mit jemandem unterhalten kann. Das kann ich absolut nachvollziehen. Lass uns über das Essen sprechen.
Lass uns noch kurz über eine Sache, die ich eben angesprochen habe, bei der Baulounge, weil direkt davor liegt für mich das absolute Highlight auf dem Schiff.
Und so,
das
genau.
ist der Bugbereich.
Also da ist man ja normalerweise auf Schiffen nicht hinkommt.
Also auf der AIDA Aura auf kleinen zum Schiffen Beispiel. Schon. Auf Expeditionsschiffen kommst du da meistens vor.
Auf der AIDA Aura zum Beispiel kommst du nicht ganz nach vorne.
Es ist auf den meisten ganz großen Schiffen.
Da kommst du als Angestellter.
Ja. Also schon mal, weil bei neu gebauten ganz großen Schiffen meistens es da vorne überhaupt keinen Bereich mehr gibt. Da gibt es kein großes Vorschiff mehr. Das ist auf der Seabourn Venture wirklich anders. Da hast du eine wirklich riesengroße, weite Fläche, die völlig frei zugänglich ist, eben weil die ganzen Maschinen und sowas ein Deck tiefer sind. Das heißt, das Deck ist wirklich komplett für Passagiere frei. Du kannst bis an die Bugspitze nach vorne gehen. Also da kannst du, wenn du unbedingt wieder willst, diese Titanic-Pose da vorne üben. Du kommst wirklich bis an die Bugspitze vorne raus. Da ist sehr, sehr viel Platz. Und wenn man denkt, 260 Passagiere, da findet fast jeder dann einen Platz an der Reling. So viel Platz ist da, wenn einfach mal, lass es Wale sein oder Pinguine, die um das Schiff rumtauchen oder solche Dinge. Ein wirklich genialer Platz, weil so viel Raum ist. Ja, auch eine Hapag-Lloyd auf den Hanseatic-Schiffen zum Beispiel hat natürlich so ein Vordeck. Dort ist es aber kein großes, flaches Deck, sondern es ist quasi so ein Umlauf, also so ein Steg, der entlang der Bordwand geht. Da hast du wesentlich weniger Platz und hier ist einfach riesig Raum. Insofern gefällt mir das sehr, sehr gut da.
Wie gesagt, also normalerweise kommt man in den Bereich nicht hin. Und auch da, wenn sie die Möglichkeit haben, das ist wirklich der schönste Platz. Ich bin ja auf der Aila Aura gewesen, da konnte ich ganz nach vorne hin und es ist einfach wunderschön, wenn da Delfine vorne um die Spitze herum springen, das ist einfach toll. Gut, lass uns aber trotzdem über das Essen sprechen, denn wenn ich so viel Geld bezahle für eine Fahrt, dann möchte ich auch richtig gutes Essen haben. Ist das denn der Fall?
Kriegst du auch, ja. Durchaus. Also wir haben ja letzte Woche über den Yachtclub bei MSC gesprochen, was ja auch ein Luxusprodukt ist. Wenn man das mal so in Relation setzt, hast du bei Seabourn, legst du bei dem Essensqualität schon nochmal ein gutes Stück oben drauf, auch wenn das bei MSC schon sehr gut war. Du hast hier vor allem halt richtig, richtig gute, teure Grundprodukte, die da eingesetzt werden. Ja, das wird einfach das Beste eingekauft. Also sprich, das, was die Reederei für Lebensmittelkosten ausgibt, ist schon ein sehr, sehr hoher Betrag. Und das merkst du dann am Ende einfach auch in der Qualität der Speisen, die dann dazu auch noch super zubereitet sind. Also ich glaube, am besten einfach mal die Bildergalerie bei mir auf der Website beim Porträt von der Seabourn Venture angucken. Da kann man das ziemlich gut beurteilen, weil es schmeckt so, wie es aussieht. Nämlich richtig gut. Und wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, dass du halt wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität an Wareneinsatz da einfach hast. Das ist eine der Dinge, warum du bei einer Ultraluxus-Reederei halt gut mehr bezahlst, ist dass die hohe Zahl von Personal an Bord, die gute Ausbildung, der fantastische Service und eben auch die Lebensmittelkosten, die halt doch schon ordentlich zu Buche schlagen, wenn du Qualität auf dem Niveau bieten willst. Hummer, solche Dinge, ja, Kaviar, gut, richtig gutes Fleisch für Steaks kosten dann einfach gleich mal exponentiell mehr als das, was wir aus dem Supermarkt von Aldi gewohnt sind. Da ist halt doch ein bisschen eine andere Qualität.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich frage ja gerne nach deinem Lieblingsort auf einem Schiff. Ich kann mir vorstellen, das ist tatsächlich der Bug vorne, oder?
Ja, absolut. Eine super schöne Stelle. Was mir aber auch sehr gut gefällt, ist die, wie heißt sie? Constellation Launch, also die Aussichtslaunch ganz oben auch nach vorne. Ist halt einfach eine sehr schöne, gemütliche Cocktail-Lounge mit bequemen Sesseln. Die haben so flauschige Fellimitationskissen. Das ist albern, aber da kuschelt man sich so schön rein, gerade wenn es dann draußen noch kalt ist. Sehr schöner Ort, um sich einfach mit einem Cocktail oder auch am Nachmittag mal für den High Tea, für den Kaffee, für den Tee mit englischen Scones und Marmelade an die Panoramafenster zu setzen und das Meer draußen vorbeiziehen zu lassen. Ist sehr schön, aber es ist auf dem Schiff ist es wirklich schwierig zu sagen, was ist mein Lieblingsplatz, weil ich würde beinahe sagen, das ganze Schiff ist irgendwie mein Lieblingsplatz. Es hat so jeder Bereich, hat so seine schönen Seiten und seine Vorzüge. Auch der Club, das ist jetzt ein, ja eben, Art Club, wenn man so will, eine schöne Bar einfach nach hinten raus, ganz oben. Da kannst du nämlich noch was anderes zu essen kriegen. Also vielleicht Essen generell. Du hast dieses Hauptrestaurant, das ist ein bisschen eleganter, wobei Krawatte brauchst du bei Seaborn generell nicht. Dann ist das Buffet-Restaurant, was Frühstück, Mittag Buffet ist und Abend mit Bedienung, aber etwas legerer. Dann hast du eben in diversen Lounges noch Häppchen in Vitrinen den ganzen Tag über. Und du kannst im Club ganz entspannt am Abend Sushi essen. Die haben also dort neben der Bar auch noch eine Sushi-Theke und kannst dir ja eben in beliebiger Menge, wie viel Hunger auch immer du hast, eine Rolle, fünf Rollen, je nachdem, wie du möchtest, dort Sushi essen. Was einfach nochmal eine schöne Alternative fürs Abendessen ist. Du sagst, ich möchte jetzt nicht heute schon wieder fünf Gänge essen, sondern ich habe eigentlich gar keinen großen Hunger, aber ein schönes Sushi ist was Feines. Kann man da also auch noch. Insofern auch der Club irgendwie eine schöne Stelle, wenn du dir einfach mal einen Teller Sushi und ein Glas Champagner dazu bestellst. Das hat schon so seinen Reiz. Ja. Sehr, sehr dekadent, sehr, sehr... Es fühlt sich einfach verdammt gut an, das kann man nicht anders sagen.
Ich schaue mir gerade die Gerichte, die du vermutlich verspeist hast und fotografiert hast vorher, damit ich schön neidisch bin. Citrus Curd Salmon Iced Caviar oder Third Spice Crusted Tuna oder... Ich will gar nicht weitermachen. Ich habe schon wieder Hunger. Es sieht auf jeden Fall wirklich heftig lecker aus. Ja,
selbst was so unspektakulär ausschaut, wie das doppelt gebackene Ziegenkäse-Soufflé oder generell auch die Nachspeisen-Soufflés. Bessere Soufflés habe ich an Bord von dem Kreuzfahrtschiff noch nie gegessen. Und normalerweise kriegst du auf Kreuzfahrtschiffen echt gute Soufflés, aber die waren nochmal so ein Kick drüber. Ja. Und du hast halt... Darüber haben wir ja beim MSC Yacht Club schon gesprochen, über den Service. Auch da kannst du nochmal so einen kleinen Tick oben drauflegen, weil es ist ein sehr, sehr persönlicher Service. Die Crew bemüht sich unglaublich von Anfang an, sich dir auch deinen Namen zu merken. Also du wirst ganz oft schon am zweiten Tag von Leuten, wo du denkst, den habe ich doch noch nie gesehen, mit deinem Namen angesprochen. die merken sich natürlich Vorlieben und wissen, was du gern trinkst und isst und ob du lieber Champagner trinkst oder lieber einen Cocktail und fragen dich dann gleich, heute wird ein Champagner oder kann ich heute mal jenen Cocktail anbieten, der schmeckt so ähnlich wie der, den du gestern hattest. Also das ist natürlich einfach Service auch auf einem extrem, extrem hohen Niveau. Und ist insofern auch natürlich praktisch, weil es ist all-inclusive, das heißt, du musst dir auch jetzt nicht Gedanken machen, bietet der mit der jetzt irgendwas an, was fürchterlich teuer ist, sondern es ist ohnehin inklusive. Insofern da auch aus der Richtung keine, in Anführungszeichen, Gefahr. Und was ich bei Seaborn sehr spannend und äußerst angenehm empfinde letztendlich, ist, es wird weder Trinkgeld erwartet, noch auch nur angenommen. Also es ist so, dass du wirklich kein Trinkgeld geben musst. Es ist nicht so, das heißt, naja, es ist nicht nötig, aber sie freuen sich drüber, dieses Rumgedruckse, was viele Reedereien da dann haben, was in Wirklichkeit heißt, du musst so viel geben, wie du nur kannst. Bei Seaborn heißt kein Trinkgeld wirklich kein Trinkgeld. Punkt. Das heißt, keiner von diesen Kellnern bedient dich in der Erwartung, wenn er besonders nett zu dir ist, dass er besonders viel Trinkgeld kriegt, sondern es werden wirklich alle gleich behandelt, weil dieses Thema Trinkgeld komplett wegfällt.
Bevor wir noch an ein anderes Thema kommen, was ich super interessant finde, die Getränke, sind die inklusive oder sind die extra zu bezahlen bei dem Preis?
Es ist alles inklusive. Fast alles. Also okay. Es gibt natürlich schon, es gibt so zwei, drei Cocktails, die richtig teuer sind, die kosten dann auch extra. Also mit einem Louis XIII, also diesem unglaublich teuren Cognac, da kannst du dann für einen extra zu bezahlenden Cocktail aber über $200 bezahlen. So ein Louis XIII ist halt so, ich weiß nicht, was die Flasche kostet, irgendwie so $3,500 oder sowas, wenn du sie im Handel kaufst. Also
Schnäppchen.
Ein Schnäppchen, genau. wenn du sowas willst, kannst du das haben. So, bei Weinen ist auch relativ guter Wein, eine relativ große Auswahl inklusive, aber es gibt auch eine Weinkarte mit Preisen. Das heißt, du kannst natürlich auch richtig teure Weine, kannst du gegen Aufpreis auch noch bestellen. Aber das Einzige, was du an Bord bezahlst, sind eigentlich Anwendungen im Spa. Das ist klar, das versteht sich von selber. Casino gibt es an Bord keins und im Shop kannst du natürlich auch nicht kostenlos einkaufen. Das musst du bezahlen, was du da einkaufst. Ansonsten sind sogar Landausflüge inklusive im Wesentlichen. Also es gibt dann nochmal besonders aufwendige Ausflüge, die extra kosten, aber es sind im Grunde auch die Landausflüge inklusive. Und die waren gar nicht schlecht. Also insofern ist es wirklich so ein Ultra-All-Inclusive, wo du dir über Nebenkosten kaum Gedanken machen musst. Das Beste, was jetzt aber, wenn man ehrlich ist, wenn man sich $1,000 die Nacht leisten kann, die Nebenkosten auch nicht mehr so wirklich der große Gedanke ist, der man sich macht. Aber es ist ein anderes Gefühl, wenn du erst gar nicht drüber nachdenken musst. Kostet jetzt eigentlich was, kostet es nichts. Auch wenn du es dir leisten kannst, ist es ein anderes Wohlfühlen einfach.
Das Beste habe ich mir für den Schluss aufbehalten. An Bord gibt es nämlich nicht nur eins, sondern zwei U-Boote, mit denen Passagiere tatsächlich auch bis zu maximal 300 Meter Tiefe tauchen können. Fotos davon gibt es auf der Webseite cruisetricks.de. Das ist ja nun wirklich außergewöhnlich. Und vor allem, es ist nicht nur für einige wenige, sondern theoretisch können wirklich, wenn man jetzt eine Woche gebucht hat, auch wirklich jeder Passagier mal mit dem U-Boot abtauchen.
Könnte theoretisch. Also ja, ich habe ja leider nur Fotos von Überwasser, weil ich hätte zwar fahren können in St. Lucia, leider ist dann aber der Wind ein bisschen stärker geworden, sodass Wellen das war nicht mal ein Meter, das waren erst so 30, 40 Zentimeter hohe Wellen. Das reicht aber eben leider schon aus, dass man in dieses U-Boot nicht mehr einsteigen kann, sodass meine Fahrt dann abgesagt wurde. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei den U-Booten, dass sie relativ sensibel sind. Sobald sie mal unter Wasser sind, ist alles gut, aber das Einsteigen, der Vorgang ist halt schwierig, weil da muss die See ruhig sein, da darf kein zu starker Wind sein, sonst kannst du nicht vernünftig vom Zodiac in das U-Boot umsteigen. Und dann sind leider unsere Reisen und unsere Tauchgänge abgesagt worden. Ich glaube, sechs hätten stattfinden sollen an dem Tag, zwei haben stattgefunden und dann ist der Wind zu stark geworden, dann mussten sie den Rest absagen. Das kann leider immer mal passieren. Damit muss man halt einfach rechnen. Also ich würde immer jedem raten, wenn er das Schiff bucht, buch's nicht nur, weil du unbedingt mal U-Boot fahren willst, dann bist du dann unglaublich tief enttäuscht, wenn dein Tauchgang abgesagt wird, weil das einfach vorkommt. Und auch nicht so selten. Ansonsten, klar, das sind hochmoderne U-Boote, wo du hinter so einer Glaskuppel eigentlich sitzt. Das passen insgesamt 6 Passagiere plus der Pilot rein und du kannst eben abtauchen. An Stellen, wo, wenn wir gerade über Arktis, Antarktis reden, an Stellen tauchen, wo vor dir noch kein einziger Mensch war. Das ist so ein bisschen wie den Fuß auf den Mond setzen oder sowas. Du bist an einer Stelle, die vor dir noch nie jemand gesehen hat. Hat schon so eine gewisse Faszination. Kostet aber auch ein bisschen was. Also das ist eine von den wenigen Sachen an Bord, die nicht kostenlos sind, sondern so ein Tauchgang kostet dann, je nachdem, wann du es buchst und wo der stattfindet, zwischen $499 und auch mal $899 für eine halbe Stunde Tauchgang. Was, eine halbe Stunde oder eine Stunde? Ich glaube, eine Stunde. Also schon ein knackiger Preis, finde ich, aber auf der anderen Seite redest du natürlich auch über ein richtig teures U-Boot oder zwei Stück davon, die, du sagst es, bis 300 Meter tief tauchen können. Sie gehen bis etwa 150 Meter Tiefe, weil sie sagen, wir müssen es, damit mehr Leute auch mitmachen können, auch auf Tauchgang gehen können, auf eine Stunde Tauchgang begrenzen. Und wenn ich da auf 300 Meter gehen würde, dann würde das quasi aufzugmäßig schnell runter, schnell wieder hoch. Da würde man nicht so viel sehen. Deswegen gehen sie auf 150 Meter, weil man dann einfach gemächlicher abtauchen kann und in den Ruhe sich umschauen kann. Aber im Grunde wären die Tauchboote also geeignet, bis zu 300 Meter tief zu gehen, ja.
Sprechen wir noch über den Umweltschutz ganz kurz. Die Seabound Venture, die fährt ja mit MGO, also Marine Gas Oil. Das hat einen sehr niedrigen Schwefelgehalt, deswegen wird kein Scrubber benötigt. Kostet aber natürlich mehr, dieses MGO. Für die Stickoxide
ist im Moment aber der sauberste Treibstoff, den man halt einfach kriegen kann für Antarktis und auch für Arktis. Also in Ushuaia kannst du einfach kein LNG kaufen. Deswegen ist MGO das, was dort das umweltfreundlichste ist, was man im Moment einsetzen kann.
Ja, und damit die Stickoxide noch reduziert werden, gibt es einen SCR-Katalysator. Das Schiff ist außen beschichtet, damit nochmal 10% vom Sprit eingespart werden können. Und was aber auch ganz interessant ist, der Müll wird nochmal verwendet, um Energie herzustellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Franz, wird es halt verbrannt und die Energie wird dann genutzt.
Eben gerade nicht verbrannt.
Gut, dann erklär es mir.
Mikro-Auto-Gasification-System. Also eine, im Deutschen ist das Wort Vergasung einfach ein schreckliches Wort, aber es ist genau das wird gemacht. Müll wird vergast, also in Gas umgewandelt, wenn man so will. In einem bestimmten Prozess, also ein thermischer Prozess, das wird mit sehr hohen Temperaturen, aber es wird eben nicht verbrannt, sondern in Gas umgewandelt. Und dieses Gas kannst du wieder eben zur Energiegewinnung logischerweise verwenden. Was Ähnliches wird mit Lebensmittelabfällen gemacht. Also die werden kleingeschreddert, getrocknet, da kommt dann so eine Art kaffeepulverartige Substanz raus, die man wiederum in diesem Gasification System wieder in Energie zurückverwandeln kann, was aber vor allem eben den Vorteil hat, dass keinerlei Lebensmittelabfälle ins Meer abgegeben werden. Und da denkt sich jetzt jeder, ja gut, ein bisschen Fischfutter ist im Grunde auch so. Das Kernproblem bei Lebensmittelabfällen ist, dass immer auch so ein bisschen Plastik irgendwo mit drin ist. Lässt sich einfach nicht ganz vermeiden, so 100% sortieren kann man Lebensmittelabfälle im Endeffekt nicht, dass da nicht doch irgendwo mal ein kleines Plastikstück mit drin ist. Und wenn du dann als Fischfutter das ins Meer gibst, dann entsteht einfach ein bisschen Mikroplastik, in dem einfach nichts ins Meer abgegeben wird, sondern durch dieses Schredder- und Trocknungssystem das Ganze dann in die Vergasungsanlage geht einfach auch kein Mikroplastik ins Meer. Das ist vielleicht so der größte Vorteil von dem System am Ende dann. Also die Seaborn setzt da einfach so das, was an Technik im Moment machbar, sinnvoll, funktionsfähig, also das, was realistisch umsetzbar ist, ist eigentlich auf dem Schiff alles vorhanden. Das ist schon ziemlich gut.
Zum Beispiel auch das Abwasser, das ja bei allen Schiffen geklärt wird, aber hier wird nochmal eine Denutrifizierung eingesetzt, sodass also weniger Stickstoff ins Meer abgelassen wird. Auch das ist sehr positiv für das Meer.
Und gerade halt in Regionen wie in der Antarktis, Arktis, ja, die absolut sensibel sind, ist es jede solche Maßnahme hilft da enorm.
Genau. Gut, Franz, wir unterhalten uns gleich weiter in der Aftershow. Die bekommen Sie. Wie Sie die bekommen, das erfahren Sie auf unserer Webseite unter cruisetricks.de. Nochmal der Hinweis, Sie können sich das Schiff nochmal in Ruhe anschauen auf der Webseite. Da gibt es ein YouTube-Video und das können Sie sich anschauen. Ich habe es mir ja schon angeschaut.
Hat mir sehr gut bei gefallen, YouTube Franz. Direkt, im Kanal. Genau, also ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Warte immer noch drauf, dass alle unsere Podcast-Abonnenten auch den YouTube-Kanal abonnieren. Ich bin da immer noch unzufrieden. Da gibt es so viele YouTube-Podcast-Hörer und in Relation haben noch zu wenig den abonniert. Also vielleicht denkt doch einfach nochmal drüber nach, mir diese Freude zu machen. Der Kanal heißt cruisetricks.de, ist also einfach zu finden. Nicht zu verwechseln mit dem Podcast-Kanal, den gibt es ja auch. Also wer YouTube den Podcast bei YouTube anhören will, kann das auch. Aber es ist also ein separater Kanal, der wirklich cruisetricks.de heißt, den abonnieren und keins von den Videos mehr verpassen. Und wer will eben das von der Seaborn Venture da sich auch nochmal in Bildern, in Videos angucken.
Und Franz nutzt dafür auch, um die Videos herzustellen, hochmoderne Technik, unter anderem eine 360-Grad-Kamera, die er jetzt an mich weiterverkauft hat, weil er sich das Nachfolgermodell jetzt noch geholt hat. Da sehen Sie einen Effekt, wie er vorne an der Spitze steht und das ganze Schiff hinter ihm und das Ganze in 360 Grad sieht phänomenal aus. Allein dafür lohnt sich so eine Kamera. Sie können sich das anschauen und genießen. Es ist wirklich grandios. Schauen Sie sich das Video an oder hören Sie jetzt gleich noch unsere Aftershow. Wie gesagt, wie Sie an die kommen, das erfahren Sie auf unserer Webseite. Kleiner Tipp, das kostet ein kleines bisschen Geld, unterstützt uns aber. Und insofern, damit wir eben so eine 360-Grad-Kamera anschaffen können zum Beispiel, die sind nämlich nicht ganz günstig. Gut, dann danke ich fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns bitte weiter und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen wieder mit einem interessanten Thema. Franz war bestimmt wieder unterwegs oder hat was Tolles erlebt und wird uns davon dann berichten. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Servus.